Wir hatten beim letzten Mal Abgas, wobei?
24.
Ja. Also welchen Gesichtspunkt?
Jemand, der aus seiner Berufung
der Reifungsprozess von
Jeremia.
Genau, der Reifungsprozess des Jeremia, der enger mit seiner Mutter verbunden ist als mit seinem Vater. Er war was für ein Mann gewesen? Aus welcher Herkunft?
Aus dem Stamm Levi.
Genau, aus dem Stamm Levi, von den Priestern. Und in diesem Zusammenhang habe ich, also auch in der Vorbereitung auf den heutigen Tag, noch neue, hochinteressante Dinge gefunden, die man sonst wahrscheinlich nie beachtet in der Bibel. Deswegen nochmals, ich empfehle immer wieder zu, auch gerade den jungen Geschwistern hier unter uns, die Bibel mal thematisch zu durchsuchen. Das ist heute ganz einfach. Früher brauchte man dicke Bücher dazu, Konkordanzen. Heute ist das elektronisch verfügbar. Man kriegt das innerhalb von ein paar Sekunden und findet erstaunliche und hochinteressante Dinge. Das Ende Jeremias. Wer weiß das Ende seines Dienstes in Jerusalem? Was war sein letzter prophetischer Dienst? Ja, wer das Jeremia ja schon eine Weile früher mal durchgelesen hat, dem wird das wahrscheinlich entfallen sein. Weil, ne?
Ich denke, das ist das, was er zum Volk gesagt hat: Wenn ihr hingeht nach Ägypten, dann wird euch keine Rettung widerfahren.
Genau, das war aber schon nach der Wegführung. Das war eigentlich, da war der Dienst schon zu Ende. Stimmt, das ist, da war er zurückgelassen worden. Ich hatte beim letzten Mal darauf hingewiesen. Nebuzaradan hatte ihn aussortiert, ihn nicht in die Gefangenschaft gezogen. Er durfte entscheiden, wo er bleibt. Und dann ist er von seinen eigenen Volksgenossen entführt worden.
Ja, um die Gegenwart Gottes dabei zu haben. Dabei
genau, also um das Gerichtswort, was er ihnen angekündigt hatte, ungültig zu machen, indem man den Propheten selber damit hineinschleppt, in den Ungehorsam. Für mich eben eine der tragischsten Gestalten der gesamten Bibel, treu bis in den Tod, aber der uns auch gleichzeitig ein Vorbild ist, des Leidens und der Geduld der Propheten. Ja, also gewiss zum Ende ist. Ich informiere mal ganz kurz und ich halte das für ganz wichtig, auch unter dem Gesichtspunkt, was wir gestern im Vorstand des Missionswerkes einmal kurz betrachtet haben. Wir finden den letzten Dienst des Jeremia. War nicht der letzte Dienst. Klagelieder kommen noch dazu. Allerletzte offizielle Dienst in Jerusalem. Das letzte Mal, wo er Aussprüche Gottes spricht, im Kapitel 51 im Buch Jeremia. Notiert euch das bitte, weil das eine große Bedeutung hat. Wohlgemerkt. Das ist in der Zeit, als die Chaldäer, also Babylon, die praktisch schon gesamt Israel und Juda erobert hatte. Israel war ja vorher schon an die Assyrer gefallen. Dann war das wieder ein bisschen hochgekommen. Und dann haben die Babylonier das ungefähr 100 Jahre später erneut erobert, und die letzte Stadt, die ihn widerstanden hat, war Jerusalem, die Stadt auf dem Berg, die vergleichsweise gut zu verteidigen war, und es hatten sich aus der gesamten Umgebung natürlich die Leute dorthin gerettet, immer in der festen Überzeugung, wenn sie überhaupt gerettet sind, dann dort, wo der Tempel des Herrn ist. Ja, es wollte niemand wahrhaben, dass Gott den Platz, an dem er wohnt, wo er sich immer wieder bezeugt hatte von der Zeit Salomos an, jemals aufgeben könnte. Es ging nicht in ihren Kopf. Obwohl der Prophet Da hatte Jeremia und natürlich vorneweg die anderen Propheten immer wieder wieder sie gezeugt haben, dass sie ihre Bosheit, ihren Abfall von Gott, ihre Widerspenstigkeit aufgeben sollten. Wir sehen das ziemlich am Anfang im Propheten Jeremia, wo einmal gesagt wird, also wo man so richtig diesen Frust der Leute über diese sie störende Warnung des Jeremia hören. Der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist das. Ja, also einmal reicht nicht, da muss man das dreimal, und das, ich weiß, wenn man so redet, dann ist man schon so ärgerlich, dass man dann denjenigen anschreibt. Das heißt, er hatte Zeit seines Dienstes immer den Widerstand des eigenen Volkes, des Gottesvolkes, der Gläubigen ganz besonders gegen sich. Und dann, da sind die Babylonier drumherum und haben die Stadt eingeschlossen. Da ist das, wie soll ich sagen, der letzte Dienst Jeremias in Jerusalem. Und das lesen wir in Kapitel 51. Ich greife nur ein bisschen was raus. Und zwar ab Vers 54, horch, ein Geschrei aus Babel und große Zertrümmerung vom Land der Chaldäer her. Denn der Herr verwüstet Babel und tilgt daraus das bunte Getöse. Das spricht der Prophet zum Höhepunkt von dessen Macht. Und das geht dann weiter bis zum Vers 58, so spricht der Herr der Herrscher, und die Mauern von Babylon, die breiten, und die waren wirklich so breit, dass Kriegswagen darauf fahren konnten. Es waren also keine einfachen Verteidigungsmauern, wo vielleicht mal ein Soldat darauf stehen kann, um die Anstürmenden zu bekämpfen und vielleicht noch 50 Zentimeter dahinter, dass die Verstärkung da sich noch bewegen kann, sondern das waren gewaltige Mauern, das weiß man, hat man ausgegraben, die so breit waren, dass dort Kriegswagen drauf fahren konnten. Das war also zur damaligen Zeit uneinnehmbar, würde man heute vergleichen mit einer Atommacht. Und das Wort des Herrn geschieht, die Mauern von Babel, die breiten, sollen ganz und gar geschleift und seine hohen Tore mit Feuer verbrannt werden. Und so mühen sich Völker vergebens ab und Völker schaffen fürs Feuer und sie ermachen. Nochmal, zu einer Zeit, als kein Mensch weit und breit sich überhaupt vorstellen könnte, jemals gegen diese Macht anzutreten. Und das Wort, das der Prophet Jeremia Seraja, dem Sohn Nerias, des Sohnes Machsias, gebot, als der mit Zedekia, dem König von Juda, im vierten Jahr seiner Regierung nach Babel zog. Und Seraja war Reisemarschall. Wir sehen gleich, was das ist. Und Jeremia schrieb in ein Buch all das Unglück, das über Babel kommen sollte, alle diese Worte, die gegen Babel geschrieben sind. Und Jeremia sprach zu Seraja, wenn du nach Babel kommst, so sieh zu und lies alle diese Worte und sprich, Herr, du hast gegen diesen Ort geredet, dass du ihn ausrotten wirst, sodass kein Bewohner mehr darin sei, weder Mensch noch Vieh, sondern dass es zu ewigen Wüsteneien werden solle. Und es soll geschehen, wenn du dieses Buch zu Ende gelesen hast, so binde einen Stein daran und wirf es mitten in den Euphrat und sprich, so wird Babylon versinken und nicht wieder emporkommen wegen des Unglücks, dass ich überspringe, und sie werden erliegen. Bis hierher die Worte Jeremias. Prophetische Worte. Worte der Autorität. Etwas in Existenz zu sprechen. Das hat Kraft, auch wenn noch Jahre oder in diesem Fall noch Jahrhunderte dazwischen liegen. Es lagen noch Jahrhunderte dazwischen. Babylon, diese große, gewaltige Stadt, von der man nie sich vorstellen konnte, dass die jemals an Bedeutung verliert, gibt es nicht mehr, bis auf den heutigen Tag. Die Mauern sind geschleift, man kann auch die Fundamente beobachten. Aber das Wort, was gegen diese Macht auf der Erde im Namen des Herrn gesprochen wurde, und hier sagt, heißt es nicht, und der Herr sprach zu Jeremia, sprich über Babel aus. Sondern dort sehen wir, was gereiftes Prophetentum bedeutet. Dass ein Mann, der ein Leben lang im Dienst Gottes ist, eine Autorität hat, die die Weltgeschichte verändert. Ihr Lieben, das ist extrem wichtig, weil das ist der Dienst der Gemeinde Gottes bis zum heutigen Tag. Dass wir nicht nur prophetisch reden, sondern dass wir das Zeugnis Gottes in die Welt hineinsprechen, damit die Weltgeschichte verändert wird nach den Plänen Gottes. Das hat nichts mit Rache zu tun, das hat nichts mit Vergeltung zu tun im menschlichen Sinne, aber das hat zu tun mit der Gerechtigkeit Gottes. Und das ist derselbe Mann, von dem wir letzte Woche noch als Zusammenfassung seines Lebens seine Verzweiflung, seine Todessehnsucht, seine totale Depression in seinem Dienst betrachten mussten. Das bedeutet es, wenn es heißt, seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das wünsche ich, dass wir solche Leute sind, die erfüllt mit dem Wort und dem Geist Gottes die Dinge bezeugen, die Gott tun will. Und es geschieht. Und interessant ist, dass Jeremia das nicht mal selber machen muss. Er muss dabei nicht nach Babylon mitreisen oder selber eine Reise unternehmen, sondern er beauftragt jemand, der das sorgfältig tut, kann man sicher sein, dass dieser Mann, hier heißt es Reisemarschall, das war der Oberste, der über die Gefangene, also über die Weggeführten gesetzt worden war. Selber im Gefangenenstand ist. Aber im Auftrag Gottes, das zu tun, was durch den Propheten Jeremia bezeugt ist, und er bezeugt das Wort Gottes. Und er kriegt den Auftrag, sprich es, was geschrieben ist, und dann mach es fest. Wirf es in den Euphrat. Das ist eine symbolische Handlung. Der große Strom mit einem Stein, da kann man auch nicht mit Magnetfischen das wieder rauskriegen. Heute denkt man ja, man kann alles wieder ungeschehen machen, indem man irgendwelche technischen Kniffs anwendet. Aber wenn das Wort Gottes gegen etwas, gegen jemand zeugt, dann ist das unerschütterlich, wenn denn die Menschen, die Gott beauftragt hat. Das ist das ganze Geheimnis. Wie kompliziert das Ganze aber dann sich im Alltag anfühlt, ihr Lieben, das merkt man gleich im nächsten Vers. Und ich bitte euch, dass ihr diese Dualität, nämlich die Autorität, die wir in Jesus Christus haben, und die Bedrängnis, die damit verbunden ist auf der irdischen Ebene, dass wir das immer bewusst haben, dass es nicht entweder oder gibt, sondern in der Regel sowohl als auch. Diese absolute Autorität Gottes, die die Weltgeschichte verändert, und gleichzeitig das große Elend um uns herum. Und das ergibt sich aus dem nächsten Absatz, und da sind wir nämlich wieder bei der Mutter. Jeremia 52, Vers 1. 21 Jahre war Zedekia alt, als er König wurde, und er regierte 11 Jahre in Jerusalem, und der Name seiner Mutter war Hamutal, die Tochter Jeremias von Libna. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach allem, was Jojakim getan hatte. Denn wegen des Zorns des Herrn geschah dies gegen Jerusalem und Juda, bis er sie von seinem Angesicht weggeworfen hat, und Zedekia empörte sich gegen den König von Babel. Da war ja schon vorneweg einmal, einmal eine Eroberung der Babylonier gewesen. Da war dann ein König von Nebukadnezars Gnaden eingesetzt worden, und dessen weiß ich nicht ganz genau, Neffe ist das hier, Zedekia, der sich verlocken lässt, gegen dieses Gericht Gottes anzugehen. Das Besondere ist was? Das ist jetzt für fortgeschrittene Fragen. Seine Mutter war der Priestertochter. Oder zumindest die Tochter eines Leviten. Weil, woran kann man das erkennen?
Da, wirklich, dazu muss man die Bibel mal forschen. Es sind ja einige Studierte hier unter uns. Seid so nett und untersucht mal die Bibel so, wie ihr gelernt habt zu forschen. Und die jungen Leute kriegen ja Tipps in der Schule, wie sie das machen sollen. Ihr seid auch studiert, sagt mir mal, woher kann man sehen?
Ich würde sagen, an dem Ort.
Ja.
An dem Ort Libna.
Libna. Was ist das Besondere an Libna? Es war einer von zwei Zufluchtsstädten. Ja. Hebron und Libna waren die beiden Asylstädte, Kirchenasylstädte. Und die waren in der Verwaltung der Leviten. Man könnte denken, im schlimmsten Fall könnte man denken, dass das gleichzeitig ein Enkel von dem Propheten war, wegen desselben Namens. Es ist nicht ausgeschlossen, weil es eben diese Stammeszugehörigkeit gibt. Der König Silber kam ja aus welchem Stamm? Na, natürlich Juda, Nachkomme Davids. Logisch. Die Könige von Israel kamen aus verschiedenen Stämmen, aber die Könige von Juda, er ist der letzte König von Juda, sind die aus der Geschlechterfolge Davids. Aber logischerweise haben die sich Frauen nicht nur aus ihrem eigenen Stamm geholt, sondern aus ihrem Volk. 10 Stämme waren zu der Zeit schon verschleppt worden. Benjamin und Juda waren übrig geblieben und natürlich die Leviten, die nicht an einen bestimmten Sitz gebunden waren. Was sagt uns da diese kleine Information?
Na, der Zedekia hat eigentlich eine gute Kind der Erziehung haben müssen.
Hätte zumindest eine gute Erziehung haben sollen bei dieser Mutter. Mhm. Hat er aber offenbar entweder nicht gekriegt oder über Bord geworfen. Und das sage ich mal wirklich zum Trost der Mutter, wobei Trost ist so ein Ding. Wenn wir nämlich die Geschichte weiterlesen, er war, als er in die Regierung gekommen ist, 21 Jahre alt, eigentlich relativ gutes Alter, hat aber dann nur noch 11 Jahre regiert. Und was war dann? Dann wurden seine Söhne vor seinen Augen geschlachtet. Dann wurden alle seine Anführer vor seinen Augen geschlachtet. Und dann wurden ihm die Augen ausgestochen. Dann wurde er geblendet. Das heißt, das ist das Letzte, was er im Leben zu sehen gekriegt hat. Das ist eine spezielle Form der psychischen Folter, die man schwer toppen kann. Das bedeutet aber auch, dass ihm dann bis zum Ende seines physischen Lebens, was ja nicht gleich danach war, eine Sache vor Augen geführt blieb. Dass er nämlich am Tod von Tausenden und Tausenden und Tausenden schuld war. Wenn ich sage schuld war, würde man sagen verantwortlich war für den Tod. Denn er ist der Mann, der am meisten gewarnt worden war, aufzugeben. Stattdessen kämpft er und wählt einen verkehrten Weg. Ich frage mich, ob das eine ähnliche Situation heute in der Ukraine ist.
Das habe ich mich auch schon gefragt, warum die nicht aufgeben.
Zu gewinnen ist nichts. Ich sage euch mal, was hier passiert ist. Wir lesen ein paar Verse weiter. Es geschah im 9. Jahr seiner Regierung. Im 10. Monat, am 10. des Monats, kam Nebukadrezar, der König von Babel, er und sein ganzes Heer gegen Jerusalem. Und sie belagerten uns und bauten eine Verschanzung gegen das Riesum her. Und die Stadt kam in Belagerung bis in das 11. Jahr des Königs Zedekias. Im 4. Monat, am 9. des Monats, nahm der Hunger in der Stadt so überhand, dass kein Brot mehr dabei für das Volk des Landes und die Stadt wurde erobert. Das heißt, die waren ein und ein halbes Jahr unter kompletter Sanktion. Abgeschlossen. Nichts geht rein, nichts geht raus. Doch, es gingen Leute raus. Kann man woanders lesen. Es gab Überläufer. In der Zeit wussten die Belagerer, wie es um die Stadt steht. Alle, die sich ihnen ergeben haben, haben ihr Leben gerettet. Alle, die bis zum Schluss an diesem Irrwahn festgehalten haben, es ist ja der Tempel des Herrn, sind entweder in die Verbannung gekommen oder direkt ums Leben gekommen. Da waren auch gute Leute. Daniel und seine drei Genossen gehören auch dazu. Das muss man wissen. Und ich sage euch, ihr Lieben, ihr könnt davon ausgehen, dass Daniel seinen prophetischen Dienst deswegen so auch weltbewegend tun konnte, weil er ein Schüler Jeremias war. Ich denke nicht, dass er in dessen Prophetenschule gewesen ist. Aber er hat das Zeugnis dieses Mannes die ganzen Jahre seiner eigenen Kindheit und Jugend gehört. Der Dienst des Jeremia war ein politischer Dienst. Mhm. Immer wieder. Unter anderem immer wieder ein politischer Dienst. Er war an die Führer des Volkes gerichtet. Er war an die politischen und geistlichen Führer des Volkes gerichtet. Mhm. Natürlich konnten sich Menschen daran orientieren. Mhm. Aber die Autorität, die sowohl König als auch sein Gefolge hatten, haben das Volk bestimmt in einer verderbenden Richtung. Ich sehe einen ganz anderen Fokus. Dass nämlich Zedekia bzw. Joachim als sein unmittelbarer Vorgänger ja der direkte Nachkomme von Hiskia, was war das so, der 66 Jahre regiert hat? Der Manasse war. Der Enkel Manasse. Natürlich könnte man sagen, der Urenkel Hiskias, so weit kann man gehen. Da muss man nicht davon ausgehen, dass er Hiskia noch gekannt hat, denn der hat den Manasse ja sehr spät gezeugt. Und dann 66 Jahre hat er regiert. Das heißt, obwohl Manasse umgekehrt ist, einer der bösesten Könige Judas, kriegt ganz am Ende seines Lebens die Kurve. Kriegen beide letzten Nachkommen die Kurve nicht mehr. Ist seine Gottlosigkeit in seinen Nachkommen vermurzelt. Er selber rettet seine Seele. Sein Kind und Kindeskind verlieren sie. Und da sage ich, ist auch die beste Mutter keine Garantie, dass sowas passieren kann. Ich weiß nicht, ob das ein Trost ist oder ob das uns vielleicht noch immer verzweifeln lässt, weil uns ja im Neuen Testament gesagt ist, dass der
gläubige Partner den Ungläubigen heiligt. Ihr erinnert euch? In der ganzen Bibel, Alten wie Neuen Testaments, gibt es keine ansteckende Gesundheit, sondern immer nur ansteckende Krankheit. Ja? Also, man wird unrein, wenn man was Unreines berührt. Aber man wird nicht rein, wenn man was Reines berührt. Diese eine Ausnahme gibt es, dass nämlich der ungläubige Partner durch den Gläubigen geheiligt wird. Absolute Ausnahme. Das bedeutet aber nicht, also es heißt ja doch, sonst wären ja eure Kinder unrein. Ja, das fokussiert wirklich auf die Kinder. Das ist das Ziel Gottes, dass selbst bei einem ungläubigen Partner die Kinder geheiligt sind, nicht sein sollen, sind. Aber ob sie dann in diesen Wegen wandeln, das entscheiden sie selber.
Wie ist es mit der Pilgerreise?
Bitte?
Pilgerreise, dass sie nach zwei Reisen, was passiert dann? Werden wir frei? Menschen.
Ach, natürlich nicht. Weder nach Rom, noch nach Jerusalem, noch nach Mekka.
Ja, aber bei uns sagt man, du musst nach Mekka reisen,
genau.
Und dann wird ein reiner Mensch.
Genau, Mensch. Das funktioniert nicht. Ich denke auch, das hat sich Mohammed bei den Christen und Juden abgeguckt. Weil diese Idee ja immer verbreitet war. Ja? Geh an einen heiligen Ort, das wird schon eine Wirkung haben. Deswegen sind die Israeliten nach Sichem und später nach Jerusalem gepilgert. Naja, dann nicht mehr so notwendigerweise. Dann wurde ja Bethel als Ersatzheiligtum aufgebaut von Jerobeam. Ja, dass man sagt, dort hat Gott sich ja früher gezeigt, das muss mindestens genauso gut sein wie Jerusalem. Diese Idee ist immer da gewesen, aber das wirkt nichts.
Aber ich habe gerade hier auch zwischen die Deutschen oder die anderen Länder sind auch verbreitet mit der Pickerreise, denn die nach Israel reisen, dann werden die rein und die gehen auch dort, keine Ahnung, taufen lassen im Wasser. Ja. Und,
das ist nicht besser.
Stimmt, wirklich. Es hat mich schockiert. Es hat mich schockiert vor Jahrzehnten. Marianne, glaube ich, war damals sogar noch dabei, als wir noch zu diesen großen Treffen der christlichen Geschäftsleute gekommen sind. War ja auch immer eine Gelegenheit, wo dann Zeugnis gegeben wurde und da geht eine ältere gläubige Frau nach vorne und gibt Zeugnis. Ja, ich bin ja als Baby getauft worden, aber das gilt nicht. Dann habe ich mich taufen lassen, als ich Jesus angenommen habe. Das war schon besser. Aber jetzt war ich in Israel und habe mich im Jordan taufen lassen. Das ist dann richtig. Da wurde noch geklatscht.
Das ist doch eine Dreckbrühe. Wir haben einen Gast bei uns gehabt, der ist ursprünglich aus Israel, ist wirklich Jude und hat sich aber bekehrt und ist extra gesagt, ich will genau dort getauft werden, wo Jesus getauft wurde. Dann bin ich nach Israel.
Oh, Elend.
Und hat dann gemerkt, ich sehe gar nicht die Stelle und hat dieses dreckige Wasser gesehen und dachte, na gut, jetzt muss ich es durchführen.
Ich finde das wirklich tragisch, wenn man solche äußeren Rahmen für das Entscheidende hält.
Ja, richtig.
Und von dem weggeht, was die Schrift sagt. Mhm. Gehen wir zurück zu unserem Text. Also nochmal, auch diese Mutter aus frommem Haus hat nicht das Schicksal des Zedekia in irgendeiner Weise gewendet. Wie geht es danach weiter?
Ja,
den Dienst des Jeremia im Blick auf die Mutterschaft. Wird noch zweimal erwähnt. Und zwar tatsächlich in den Klageliedern. Das ist ja tatsächlich nach der Eroberung Jerusalems aufgeschrieben. Guck mal, und da ist der Prophet, der eben den Auftrag erteilt, je nach Babylon, spricht darüber aus alle Worte Gottes, tu diese Zeichenhaft, schreibe das, was Gott gesagt hat, in ein Buch, versenke das im Euphrat. Ein Mann der Autorität, dann Tag und Nacht drin in meinem Raum. Dann ist dieser selbe Prophet überschwemmt von dem Jammer. Warum? Ich glaube, wenn man was mit ansehen muss, was unvermeidbar ist, kann man damit noch umgehen. Aber er muss das ansehen, was er sein ganzes Leben lang durch seinen Dienst zu verhindern versucht hat. Das ist dieses Grausame, dass er zeugt, er sein Leben investiert, sein Leben eigentlich gibt in diesen Dienst und es ändert trotzdem nichts. Und ich sage das, ihr Lieben, ich fürchte, dass das bei jedem oder fast bei jedem Dienst ist. Guck mal, Jesus hat sein Leben gegeben. Was hat er bewirkt? 120 Leute. In allem Respekt. Das soll uns die Augen öffnen, was das heißt, dem Lamm zu folgen. Er ist der Löwe von Juda, aber er ist hier als das Lamm gekommen. Geschlachtet. Ein nutzloser Dienst, wo alle drüber die Nase gerümpft haben gesagt. Wenn du Gottes Sohn bist, steig doch runter von dir. Das ist alles, was er zu ihm zu sagen hat. Es gab ein paar Frauen, die geweint haben. Und sonst? Am Ende eines vollmächtigen Dienstes, wie das kein anderer Mensch auf der Erde jemals erreicht hatte oder jemals erreichen kann, sind 120 Leute da geglaubt. Und einige aber zweifeln.
Aber so in der Zeit, wo er selber gelebt hat. Und jetzt im Nachhinein?
Jetzt im Nachhinein trifft das seine Diener in derselben Weise. Das hat sich nicht geändert, ihr Lieben.
Es hat sich alles auf das Ende hinauf, erst dann.
Ja, nee, der Preis ist bis heute, der ist in 2000 Jahren kein anderer geworden. Und das kannst du zurückverfolgen. Guck dir doch die Männer und Frauen Gottes an. Guck dir doch die Propheten an. Wer ist ohne Leiden davongekommen? Keiner. Buchstäblich keiner. Wir freuen uns alle über Josef als den Prinz von Ägypten. Und? Was war er vorneweg? Unschuldig im Gefängnis. Das war kein Spaß. Das Betteln an die Mitgefangenen, denkt an mich, wenn er rauskommt. Der eine wird gehängt, der andere hat es vergessen. Ja, also er fleht. Bleibt jahrelang da. Unser menschliches Maß und der Zeitplan Gottes sind zwei verschiedene Dinge. Die passen in der Regel nicht so, dass wir dabei gutes Gefühl behalten. Und eben, und das gehört eben auch dazu, eben ist der Mann, der dieser Stadt und seinen Befehlshabern die Vernichtung prophezeit. Und das ist fest beschlossen. Und das geschieht. Eine kurze Zeit später überwältigt von diesem Horror, der sich um ihn herum auftut. Säuglinge werden an die Wand geschlagen. Kinder werden geschlachtet. Frauen werden
aufgerissen, vergewaltigt, Jungfrauen geschändet. Das wird uns alles in den Klageliedern gesagt. Und das passiert bis heute. Das hat sich nicht geändert und immer noch werden wir geschlachtet. Wenn ich sage wir, heißt das immer noch, sind die, die Jesus nachfolgen, in dasselbe Leid hineingebunden. Wir haben jetzt im Januar die Open-Doors-Statistik gesehen. Der größte Verfolgungsdruck herrscht in Afghanistan. Zweitschlimmstes Land ist Nordkorea. Ganz am Rand, also in die 10 schlimmsten Staaten, gehört auch Nigeria. Allein im letzten Jahr, nur in einem einzigen Jahr, mehr als 4.500 Gläubige geschlachtet. Und ich meine geschlachtet. Das sind die glücklich gewesen, die sie erschossen haben. Die anderen, die sie mit Macheten zerhackt haben, sind dann nicht extra aufgeführt worden. Wie viele Pastorenfrauen haben erlebt, dass ihre Männer lebendig verbrannt worden sind, ihre Kinder verstümmelt? Das ist weltweit, das passiert jeden Tag. Das Blut dieser Leute, die Tränen dieser Leute schreien zu Gott. Das ist aber auch Realität. Und ich sage das nur deswegen, weil das derselbe Jeremia, der als gereifter Mann unangreifbar ist durch andere, durch Widerstand oder durch Widerschwänzlichkeit, überhaupt nicht rausgenommen ist aus dem Leib. Für eine kurze Zeit, ja. Er wurde nicht weggeführt. Da kann man sagen, du glücklich, du durftest im Land bleiben. Ja, wozu glücklich? Und dort jeden Tag den Überrest, man hat ja die Einfachen des Landes gelassen, den Überrest, die gar nichts mehr hatten, vor Augen zu haben. Und da war dann nichts mehr in Autorität zu befehlen. Im Namen des Herrn segnen wir jetzt die verwüsteten Flächen und danach ist alles wieder gut. Diese Dualität, ihr Lieben, bitte ich uns immer zu bedenken. Auch die Autorität Gottes, die uns verliehen ist und die wir ausüben, nimmt uns nicht automatisch aus dem größten Horror um uns herum raus. Und wir können das lesen. Einmal diese Klage im Kapitel 2, Vers 12. Da geht es um die Kinder, denen es so elend geht. Und im Kapitel 5, Vers 2, dort ist er mittendrin in diesem oder identifiziert mit dem Leid seines Volkes. Klagelieder 2, Vers 12. Und Kapitel 5, Vers 3. Und dann kommen wir tatsächlich zum Propheten Hesekiel und ich möchte dann gleich Hosea mit anschließen. Denn diese beiden, also zumindest von Hesekiel kann man das sagen, der dann Zeugnis gibt, einem widerspenstigen und abgefallenen Volk. Und diese Widerspenstigkeit und dieser Abfall hat sich ja nicht aufgelöst. Also mit der Wegführung nach Babylon sind die ja nicht umgekehrt oder gläubig geworden. 70 Jahre, wisst ihr, was das heißt? Zwei Generationen. Alle, die jung waren, bis auf Daniel, haben keine Rückführung mehr erlebt. Also, das heißt, Daniel hat das noch von der Zeit erlebt, aber nicht mehr. Wir lesen nicht, dass er zurückgekehrt wäre. Ja? Zwei Generationen lässt Gott vorübergehen, ehe ein kleiner Überrest, ganze 42.000 von den Millionen Volk unter Israel, Nehemia wieder zurückkehren dürfen.
Zerubabel ist das Hanemia. Eine verschwindende Anzahl. Der Rest bleibt für 2.500 Jahre über die Erde zerstreut. Die Rückführung der damals zerstreuten Kinder Israel, damals heißt unter den Babyloniern und vorher schon unter den Assyrern, hat 2.500 Jahre gebraucht, bis sie sich wieder in ihrem Land finden durften. Diese kurze Erholung unter Kyros hat nicht mehr alle zurückgeführt. Wir lesen das, wie wenige aus den einzelnen Stämmen jeweils gekommen sind. Und im Jahre 70 unserer Zeitrechnung ist es von den Römern dann endgültig platt gemacht worden. Wir lesen also von Hesekiel in dieser Zeit, und das beginnt tatsächlich in der Zeit der Wegführung, und wir lesen andererseits bei Hosea, und man geht davon aus, dass das in derselben Zeit, dass sein Dienst in derselben Zeit gewesen ist, dass immer wieder auf Mutterschaft hingewiesen wird, in einer Weise, wie wir das vorher bei allen bisher betrachteten Bibelstellen eigentlich nie haben. Wer weiß es? Wer hat einiges aus dem Propheten Hosea oder Hesekiel im Kopf? Das beginnt im Kapitel 16 und spricht, so spricht der Herr Jahwe zu Jerusalem. Dein Ursprung und deine Abstammung ist aus dem Land der Kanaaniter. Dein Vater war ein Amoriter und deine Mutter eine Hethiterin.
Welcher Vers war das?
Kapitel 3. Also gehen wir bitte mal dorthin, wo ich das eben angezeigt habe. Nochmal. So spricht der Herr zu Jerusalem. Wie kommt das? Worauf wird hier Bezug genommen? Dein Ursprung und deine Abstammung ist aus dem Land der Kanaaniter. Dein Vater war ein Amoriter und deine Mutter eine Hethiterin. Worauf bezieht sich das?
Ja, bei mir in der Überschrift steht Jerusalem, die trotz aller Liebesbeweise untreu gewordene Ehefrau.
Gottes, ja. Und das kann man, da ziehe ich einen ganz großen Bogen, auf die Braut Jesu beziehen. Das ist die Gemeinde, hat denselben, die Kirche hat dieselbe Abfall von Gott vollzogen.
Das war damals so viel.
Und worauf wird hier Bezug genommen? Auf das Buch Jose. Und auf die spätere Zeit Davids.
Die Völker, die da noch gelebt haben.
Genau. Dort ist nämlich etwas passiert. Erinnert euch, wie ist Jerusalem zu Jerusalem geworden? Der hat David von seinen Helden erobern lassen. Und der Name der Stadt war bis dahin Jebus. Und das heißt, entgegen den ausdrücklichen Anweisungen Gottes hatte das Volk in Kanaan eben nicht den Götzendienst mit der Wurzel ausgerottet, sondern überall unter sich Reste gelassen. Das ist eine ganz wichtige geistliche Realität. Wenn wir in der Nachfolge Jesu nicht radikal mit dem abschließen, das ausrotten, was Gott ausgerottet haben will,
dann wird es irgendwann solche Früchte zeigen, wie es hier ungefähr 1000 Jahre später passiert ist. Das heißt, ein Riesenzeitabschnitt von der Zeit Josuas bis zur Zeit Hesekiels. Aber Gott sieht dort den nicht ausgerotteten Wurzeln, die dazu geführt haben, dass der Abfall, der Widerstand, der Ungehorsam gegenüber Gott sich über Jahrhunderte von Generation zu Generation immer fortgesetzt hat. Und wenn man so will, ist der ganze, die Wurzel aller Zerstörung heute das nicht ausgerottete Böse in der Vergangenheit. Das kann jeder in seinem eigenen Leben sehen, das kann jeder in seiner Familiengeschichte beobachten, das kann man in Gemeinden sehen. Ich erinnere an eine Gemeinde in Schwedig in den Jahren um die Wende herum mit aufzubauen gebeten wurde, Adventistengemeinde. Und zu meinem großen Entsetzen hat der Pastor irgendwann einen Mann dieses Werk aufbauen lassen, der sich von seiner Frau nicht nur entscheiden lassen, das wäre noch denkbar, sondern der einfach sich eine andere Frau genommen hat. Die Alten kennen das noch, Margarete. Margarete und deren Mann wurde dann der Leiter dieser neuen Gemeinde. Seine alte Frau mit dem behinderten Sohn gehörten auch mit zur Gemeinde. Und er ist mit der neuen dort fleißig aufgetreten. Ich habe gewarnt, ich habe gesagt, du kannst nicht so jemand in so eine Verantwortung geben. Beide hatten sie auf so zu trinken. Das war so der Anreiz, dass man sagt, es hat doch Jesus erkennbar in ihrem Leben gewirkt. Aber dann habe ich gesagt, bitte dann seht zu, dass sie miteinander leben, dass sie sich versöhnen, wo das möglich ist, oder wenigstens, dass er weiterhin für seinen Sohn Sorge trägt und ihn nicht bei seiner Frau hängen lässt. Und der Pastor hat nicht darauf gehört. Und etwa ein Jahr später ging das los, dass dort jeder mit jedem gehört hat. Die Gemeinde hat sich entwickelt als ein Partnerschaftszerstörungsprogramm. Als ich gemerkt habe, dass er nicht bereit ist, darauf einzugehen, bin ich dort rausgegangen. Das ist ein einziges Beispiel, wie solche Wurzeln sich weiter auswirken, wenn du nicht was Neues anfängst. Und interessant, wenn es von Gott heißt, der sehr Gutes bewahrt auf 1000 Generationen hin, aber die Sünde, der Fehler, Heimsucht in der dritten und vierten Generation, kann man normalerweise davon ausgehen, irgendwann ist das Böse aus unserer Vorfahrenslinie ja zu Ende, und selbst wenn wir nicht ganz sauber leben, dann würde es ja nicht ewig Auswirkungen haben. Aber bei Gott ist das fest. Das ist schon erstaunlich. Und wird hier gegen Jerusalem verwendet. Und was sagt uns das? Dass es sich lohnt, einmal an die Urwurzeln von bestimmten Widerspenstigkeit oder Abfall oder Unglauben oder Ungehorsam gegenüber Gott ranzugehen. Das ist die einfache Belehrung, die wir daraus kriegen. Durch dieses prophetische Wort, wogegen sich mit Sicherheit damals auch wieder viele der Hörer gewendet haben, gesagt, das ist doch ganz früher gewesen, hat doch nichts mit unserer Geschichte zu tun. Durch dieses Wort werden wir darauf hingewiesen, dass es für bestimmte Regionen und für bestimmte Verhaltensweisen Wurzeln gibt. Wir sind hier an solchen Orten, ganz eindeutig. Das Böse ist hier so verwurzelt, mehr als Jebus in Jerusalem,
Ganz sicher. Wenn nämlich in Pasewalk, in unserer frühen Kreisstadt, Adolf Hitler seine Berufung gekriegt hat, seine Visionen, sein Ziel von der Vorsehung gebraucht zu werden, um das Judentum auszurotten und das Germanentum oder das Deutschtum in seiner ganzen Größe wieder hochzumachen, dann zeigt das etwas von diesen Horrorwurzeln, die in dieser Region leben. Und zwar seit der Zeit davor, seit der Zeit der Menschenopfer, seit der Zeit dieser slawischen Götzenverehrung, die sich hier über Jahrhunderte in der Vergangenheit ausgebreitet hat. Vor vielen Jahren war ich hier mit den damals verantwortlichen Männern Gottes und wir haben diese Dinge vor Gott gebracht und bekannt und ihm hingelegt. Ich bin der Letzte, der im Dienst ist. Alle anderen sind rausgeschlagen worden. Wenn jemand gegen diese Dinge zeugt, dann tritt er ein in einen geistlichen Kampf. Das ist kein Spaß, das ist kein Lippenbekenntnis, das ist nichts, was irgendwie äußere Dinge verändert, sondern das ist das radikale Radis, Wurzel, an die Wurzel gehende. Deswegen, ihr Lieben, wenn wir wirkliche Veränderungen im geistlichen Sinne haben wollen, und das ist der Auftrag auch des Propheten, dann muss man an die Wurzeln gehen. Und da kommt man an der mütterlichen Linie nicht vorbei. Und trotzdem ist das voller Gnade. Ich sage das deswegen, weil es ist kein Grund zu eifern, zu sagen, ja, weil das oder weil derjenige darauf nicht geachtet hat, dann ist es deswegen so oder so gekommen. Sondern die Schrift zeigt uns auch da wieder, was für eine Gnade Gott hat. Weil doch ausdrücklich in der Geschlechterfolge, in der Abstammung Jesu, vier Frauen genannt werden, die alle sich nicht mit Ruhm bekleckert haben. Ja, erinnert euch, welche Frauen waren das? Vorraha. Judah zeugte den Salmon von der Tamar, das ist die erste, die genannt wird. Dann Rahab, dann Ruth, die Moabitin, wo immer gesagt wurde, ist, dass keiner aus diesem Volk in das Volk Gottes kommen soll. Und Bathseba. Das sind die vier Frauen, die alle aus denkbar ungünstigen Verhältnissen eingefügt werden in das Land der Lebendigen. Deswegen ist, wenn wir heute hier auf diese Wurzeln gestoßen werden, auf diese bitteren Wurzeln, auf diese Wurzeln der Bosheit, das ist eine Ermutigung, dass wir uns damit befassen, weil Gott auch das Finsterste zum Licht machen kann. Dazu gehört aber, dass es aufgedeckt wird. Und wenn wir lesen, ich weiß nicht genau wo, ich denke im Propheten Jesaja, Gott sucht das Vergangene wieder vor. Oder an anderer Stelle, Gott ist es der Geheimnisse, bei Gott ist es Geheimnisse zu offenbaren. Dann heißt es, dass vor den Augen dessen alles bloß und aufgedeckt ist, solche Chancen zur Umkehr gegeben werden. Und das zieht sich interessanterweise durch diesen und den nächsten Propheten fort. In Zeiten der Neubesinnung legt Gott den Finger in solche uralten Wunden. Und ich sage nur die Stellen, dass wir das einmal im Detail betrachten können. Im selben Kapitel Vers 44, da wird nämlich diese Herkunft, die wir ja am Anfang des Kapitels haben, nochmal bekräftigt. Wie die Mutter, so ihre Tochter. Und Kapitel 45, und Vers 45. Du bist die Tochter deiner Mutter, die ihren Mann und ihre Kinder verschmäht. Du bist die Schwester deiner Schwestern, die ihre Männer und ihre Kinder verschmäht. Eure Mutter war eine Hethiterin und euer Vater ein Amoriter. Jetzt nochmal verdeutlicht. Es gibt solche Familien, wo über Generationen eine Bindungsfähigkeit gar nicht gegeben ist. Wenn man sieht, da ist die Mutter geschieden, da ist deren Mutter schon geschieden, da sind die Töchter alle wieder geschieden oder gar nicht erst verheiratet, wechseln die Partner. Das sind solche Wurzeln. Wenn so jemand Christ wird, dann geht es nicht, dass man sagt, ich bekenne, dass ich zu Jesus Christus gehöre, sondern dann muss sich derjenige abkehren von solchen generationsübergreifenden Gottlosigkeiten. Denn das ist dies. Amoriter und Hethiter sind Leute, die sind nicht bekehrbar. Deswegen mussten sie ausgerottet werden. Die waren mit dem Götzendienst verknüpft. Für die war das kein Problem, ihre Kinder durchs Feuer gehen zu lassen. Ja, das war die Art ihrer Geburtenregelung. Ist ja heute wieder genauso. Ja. Abtreibung, Schwangerschaftsgewebe wird verbrannt, geht in die Müllverbrennung. Ist eigentlich dieselbe Sache geblieben, wie das damals war. Und wenn jemand aus solchem Umfeld herausgerettet wird, dann muss das zu einer Abkehr davon kommen und zu einer wirklichen Hinwendung. Es gab auch, und das muss man bedenken, es gab ja unter den Kanaanitern welche, die sich gerettet haben. Zum Beispiel. Und die ihren Scheiß nicht weitergemacht haben. Ich sage das so. Ja. Es gab viele, die haben sich eingeigelt und angepasst und haben damit das Volk Gottes kompromittiert. Es gab eine einzige Gruppe, die ihr Leben gerettet hat, auf eine andere Weise.
Die kein Alkohol getrunken haben?
Nope. Die Gibeoniter. Die mittels eines Betruges gesagt haben, wir kommen von weit weg. Ja, die zu Josef und den Ältesten gekommen sind und die haben Gott nicht befragt, sondern haben nach dem Augenschein geurteilt, ihr verschimmeltes und vertrocknetes Brot, da müssen sie wirklich von weit weg kommen. Die haben gehört, ihr habt den richtigen Gott, haben sich dem unterworfen. Danach der große Schock. Sie hatten geschworen, sie werden mit ihnen Freundschaft pflegen. Saul hat das dann versucht zu kippen, aber Gott hat das nicht toleriert. Ja? Es gibt Menschen, ich sage das auch bis heute, das ändert sich nicht. Alles, was wir in der Bibel finden, ist zeitlos, findet in jeder Generation Entsprechung. Es gibt Leute, die sich so dem Volk Gottes anpassen, ohne eigentlich dazu zu gehören. Ja, die sich durch Betrug oder durch Täuschung, ist vielleicht das Bessere, Betrug ist nicht korrekt, durch Täuschung damit anschließen. Wir erleben das ja gerade seit Jahren unter Dutzenden, die sich als Konvertiten Jesus anschließen, der Gemeinde anschließen, auch sich taufen lassen, aber unter Täuschung hineingehen, nicht ihr Leben wirklich ändern. Das erste Mal ist mir das begegnet bei dem Mann, dessen fürchterliche Stocknarben auf dem Rücken mein Herz bewegt haben, der gesagt hat, dass er so gefoltert worden ist im Iran. Ist er geworden. Ein Jahr später muss ich sagen, die haben viel zu wenig geschlagen. Die 70 Schläge haben nicht gereicht. Er war dort ein Heiratsbetrüger und hat mit dem Scheiß hier weitergemacht. Das gibt Leute, die sich auf diese Weise dem Volk Gottes anschließen. Das muss man wissen. Das muss man auch von vornherein wissen, dass es diese Möglichkeit gab und deswegen auch heute gibt. Und die Apostel berichten von ähnlichen Phänomenen. Ja? Da ist der eine, der Geld bietet und sagt, ich möchte auch diese Gabe durch Hände auflegen, den Heiligen Geist weiterzugeben. Ja, was sagt Petrus? Dein Geld fahre mitsamt dir in die Hölle. Oh, bitte, Bruder, betet für mich, dass das nicht passiert. Das war ja wenigstens doch ein Mensch, der irgendwo korrigierbar scheint. Aber seine Haltung hat sich bis heute in der Christenheit verbreitet. Ja, dass man um des Vorteils willen nach Ämtern giert. Das hat den Namen dieses Mannes gekriegt. Simonie nennt man das bis heute. Und dasselbe finden wir, also dasselbe, nämlich diese Wurzeln des Bösen in den weiteren Zeugnissen einmal, dort haben wir ein kleines Gegenbeispiel im Kapitel 19. Und du erhebe ein Klagelied über die Fürsten Israels und sprich, welch eine Löwin war deine Mutter? Und das geht so weiter. Vers 10, deine Mutter war wie ein Weinstock, aber es ist nichts davon übrig geblieben. Da wird wie in einem Gegenbeispiel, dieses diese mütterliche Berufung oder diese Macht der Abstammung, so könnte ich das nennen, bezeugt. Und man kann das eben auch verlieren. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir vorhin hatten. Es gibt zwar ansteckende Krankheiten, aber keine ansteckende Gesundheit. Man kann auch als Sohn oder als Kind frommer Eltern alles das verlieren. Man muss aber als Kind ungläubiger Eltern damit rechnen, dass einem noch viele alte Dinge anhängen. Ja, oder wenn ich es andersrum sage, nicht nur die Kinder von ungläubigen Eltern haben viele Risiken, die sie aus den Generationen vorher mitschleppen, sondern auch die Kinder gläubiger Eltern können, anstatt das Gute zu nehmen, mit dem Verderblichen der Vorgenerationen sich identifizieren. Ich sage das mal praktisch. Da gibt es gläubige Familien, die über Generationen freigebig sind. Nur als Beispiel. Ja, wo das praktiziert wird, zu geben. Ich komme aus so einer Familie. Gott sei Dank, in beiden Richtungen meiner Eltern ist das so gewesen. Deswegen fällt mir das enorm leicht, also viel leichter als vielen anderen, wo immer jeder Pfennig gehalten wurde und wo man erstmal sich selber versorgt hat. Ich komme aus einer vergleichsweise armen Sippe, aber das Geben war ganz selbstverständlich. Aber ich kann nicht davon ausgehen, ich muss mich entscheiden, diesen Weg weiterzugehen. Und an der Stelle bin ich meiner Frau überaus dankbar, denn sie hat mir geholfen, als ich an so einer Schnittstelle war, da waren wir noch recht jung verheiratet, sie hat nichts mehr verdient und ich wenig. Und es fehlte immer für den Monat Geld. Und dann habe ich gedacht, ich kann, und habe das auch so mit ihr gesprochen, ich glaube, wir können diesen Monat unsere Zehnten nicht geben. Wir müssen sehen, dass wir über den Monat kommen. Da hat sie gesagt, Frank, wenn du damit anfängst, wird es immer so einen Grund geben. Da habe ich eine Entscheidung getroffen. Immer, unter allen Umständen, kriegt Gott zuerst. Und dann habe ich erlebt, dass er die Treue hält, so wie das bei meinen Eltern und Großeltern gelaufen ist. Das sage ich genauso auch meinen Kindern. Das, was bei den Eltern da war, ist nicht automatisch fortgesetzt. Dazu müssen wir uns immer wieder entscheiden. Sonst kommen irgendwelche Wurzeln, in dem Fall des Geizes oder vielleicht des Betruges auch. Und man verliert das, was als Segen in diese Generationsvölker gegeben wird. Und das, da warnt der Prophet hier an dieser Stelle für. Und dann geht es weiter. Kapitel 22, Vers 7. Und dann besonders aber der Kapitel 23, dieses berühmte Kapitel mit diesem Ohola und Oholibaba, also Israel und Juda. Kinder einer Mutter. Warum Kinder einer Mutter? Was sagt uns das? Wer weiß das? Das ist ein ganz kleiner Nebensatz, also oder eine kleine Information. Ohola und Oholibaba, zwei Töchter einer Mutter.
Töchter auch im übertragenen Sinn, da ich meine, bei der Ansicht ist das
eigentlich. Natürlich, man denkt zuerst an den übertragenen Sinn, aber an dieser Stelle, glaube ich, ist tatsächlich der natürliche Weg gemeint. No. Gehen wir weiter zurück. No. Danach. Lea ist die Mutter sowohl Rubens als auch Judas. Und da kommt diese Zurücksetzung, weil Benjamin und Judah hingen zwar zusammen, aber Benjamin war immer nachgeordnet. Als einziger von Rahel. Und diese Geschichte geht auf diese Mutter zurück, aus meiner Sicht. Da ist das, dass die Sache Gottes nicht an erster Stelle steht. Lea war eine geschlagene, benachteiligte, traumatisierte Frau. Es ist peinlich, in dieser Gesellschaft ist es wirklich peinlich, wenn die Erstgeborene nicht verheiratet ist. Bis heute hat man das im arabischen Raum ja ähnlich. Wenn die große oder die älteste Schwester nicht verheiratet ist, haben die Nächsten noch keinen Anspruch auf Eheschließung. Es muss erst die Älteste unter die Haube gebracht werden, dann geht das schön der Reihe nach. Und die hat keiner gewählt. Ja, Lea wollte keinen, das heißt, sie hatte was auch immer, geschielt oder grauen Star oder irgendwas, so dass sie jedenfalls nicht schön aussah. Und die Kleine war dann taff. Die wollte. Und dann wird die Große ihm erst untergejubelt. Und du siehst, dass die wird immer zurückgesetzt. Es war eine gute Mutter nebenbei gesagt.
Sie ist sehr gläubig,
die hat den Götzenhaus Götzen.
Nein, das war die Kleine. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ich denke, dass dieses Selbstbezogensein, was ja oft eine Folge von Traumatisierung ist, und was man heute ganz stark fördert, ihr Lieben, ich halte das für eine ganz gefährliche Sache, die wir im Moment haben. Es wird jede Betroffenheit heute schwer gerügt, also wenn jemand diskriminiert wird. Ja, dann muss sich derjenige, der angeblich diskriminiert, entschuldigen und sonst welche Dinge machen. Solches Verhalten fördert nur die Selbstbezogenheit. Und diese Selbstbezogenheit setzt Gott mindestens an die zweite Stelle, wenn nicht noch viel weiter hin. Ist immer ich vorne dran. Und diese Sache wirkt sich dann so aus, wie wir sie hier bei den Propheten lesen. Und das geht dann so weiter. Eine Menge an solchen Versen finden wir dann noch. Im Propheten Hosea, also geht das direkt so weiter. Kapitel 2, Vers 4. Kapitel 2, Vers 7. Das geht über in Kapitel 4, Vers 5. Und 9, Vers 14. 10, Vers 14. 12, Vers 4. Ja, also im Prophet Daniel finden wir gar nichts über Mutterschaft. Das spricht dann einfach zu Hosea. Und geht aber mit demselben Fokus weiter. Damit würden wir nächste Woche fortfahren. Und da sind wir nämlich fast schon am Ende des Alten Testamentes. Diese letzten Verse werden wir am nächsten Sonntag, so Gott will, einmal anschauen. Das ist Hosea 12, Vers 4, Micha 7 und Zacharja 13. Und dann geht es schon ins Neue Testament. Und interessant. Amen.